Hallo, ich bin Johannes.
Und ich bin Bernhard. Und du hörst
Your Mission, dein ESC-Podcast.
Viel Spaß. Und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast von uns für euch. Das ist vielleicht nicht der erste ESC-Podcast, den es gibt. Wird bestimmt auch nicht der letzte sein, aber es ist unser kleiner Podcast. Und ich bin sehr aufgeregt. Johannes, wie geht's dir?
Mir geht's ähnlich. Also ich bin auch schon sehr aufgeregt, aber ich freue mich auch schon richtig drauf.
Ach, wie schön. Ja, es war lange Zeit ein Traum von uns, diesen Podcast zu machen. Wir haben uns öfter darüber unterhalten, sollen wir oder sollen wir nicht. Haben im letzten Jahr auch schon angefangen, intern, wegen Corona.
Ja, irgendwie mit Freunden, dass man die irgendwie auch über den ESC informiert, haben wir einen kleinen Podcast so intern aufgenommen, dass jeder sich das anhören kann, wo man normalerweise sich trifft, drüber spricht über den ESC. Und so konnte man eigentlich alle auf dem Laufenden halten über die ganzen Entwicklungen, die es beim ESC gibt. Und da dachten wir, können wir das doch auch größer mal machen.
Aus der Not heraus geboren eigentlich. Und jetzt haben wir uns ein bisschen Equipment zugelegt, weil das hat wirklich Spaß gemacht.
Ja, auf jeden Fall.
Und die Antwort, warum überhaupt so einen Podcast, den geben uns unsere Bekannten, unsere Freunde, unsere Familie, denn man kann sich eigentlich wunderbar und abendfüllend unterhalten über den Eurovision Song Contest.
Stundenlang.
Wir sowieso, ja. Ne? Aber auch wenn man andere versucht zu informieren, man merkt immer, die Leute sind sehr wissbegierig, man hat aber meistens gar nicht die Zeit, sich damit zu beschäftigen. Und deswegen die Idee, das doch mal in einem Podcast in 12 Folgen verpackt durchzuziehen, um mal alle zu informieren über die allerschönsten Informationen.
Ja, und dass jeder irgendwo auf dem gleichen Stand irgendwo kommt, weil dieser ESC ist ja eine Riesenveranstaltung außerhalb der Show im Mai und es wirklich geht von meist Dezember fängt es meist an, die sozusagen ESC-Saison bis in den Mai dann hinein und es ist ein viel, viel größeres Event als derjenige, der nur Mai sich die Show anguckt, sich so vorstellen kann.
Stimmt, da steckt so viel hinter. Und ich glaube, da steckt ganz viel Potenzial auch drin, den Leuten was davon zu erzählen. Man merkt schon, viele Informationen sind bekannt. Also wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die wirklich dieses Event nur im Mai verfolgen, dann wissen die auch schon ganz viel, dass Lena und Nicole den Song Contest gewonnen haben für Deutschland. Dass das Ganze immer mit sehr viel Glitzer und mit sehr viel Show über die Bühne geht und dass die Punktevergabe bis tief in die Nacht dauert und dass Nachbarländer sich gegenseitig unterstützen. Solche Dinge wissen die Leute. Und wenn man dann anfängt, das näher zu erklären, dann merkt man, boah, ich habe noch so viel zu erzählen und gar nicht die Zeit dafür.
Das ist es ja auch. Jeder hat irgendwelche rudimentären Informationen über den ESC. Also der 16-Jährige kann dir was erzählen, genauso wie die 80-Jährige über den ESC. Also du hast es generationsübergreifend, dass jeder Informationen darüber hat, teilweise unterschiedliche Informationen. Die jüngeren Leute können dir vielleicht eher erzählen, wer hat in den letzten Jahren gewonnen. Die Älteren können dir vielleicht noch Anfänge erzählen, was war in den 60ern, was war in den 50ern oder auch in den 70er Jahren. Und jeder hat dann anderen Wissensstand und dass jeder auf einen gleichen Wissensstand kommt. Deswegen wollen wir unseren Podcast machen, dass jeder gut informiert darüber ist und auch diese Feinheiten beim ESC weiß und erkennt. Und ich glaube, dass das nochmal zur Spannung und gleichzeitig auch zum Erlebnis ESC alle nochmal irgendwo weiterbringen kann.
Und das ist der Grund, warum wir uns hingesetzt und geplant haben und 12 Folgen entwickelt haben, um alle über unser Lieblingshobby zu informieren.
Den Eurovision Song Contest.
Ja.
Bernhard, sag mal, weißt du eigentlich genau das Datum, seit wann es den ESC gibt?
Ich müsste überlegen, aber vielleicht nutzen wir dazu einfach unseren Faktencheck. So, nicht wundern über diese süßen kleinen Einspieler, die da zwischendurch kommen. So haben wir versucht, unseren Podcast ein bisschen aufzuteilen und fangen an mit dem Faktencheck. Ihr wisst es noch nicht, aber ich weiß es. Wer könnte diesen Faktencheck besser machen als Johannes? Denn Johannes, das muss ich jetzt mal eben kurz erklären. Johannes, du hast immer so ein gewisses Nerdwissen in dir drin, das du auch gerne preisgibst und das nutzen wir einfach. Also du weißt ganz schön viel, auch noch meistens über alles. Meistens will es auch einfach keiner wissen, aber in diesem Fall machen wir eine Ausnahme.
hat der ESC erstes Mal stattgefunden. Um sich das irgendwie auszumalen, wie lange es den ESC gibt und was für eine große Veranstaltung das ist, muss man sich überlegen, das hat erst mal 1956 stattgefunden, in Lugano in der Schweiz. Und der ESC hat im Prinzip nur eine Unterbrechung gehabt, seitdem hat es nämlich immer stattgefunden. Und das war leider 2020, wo es wegen Corona nur diese Ersatzshow gab und keinen richtigen ESC. Hm. Gleichzeitig ist die Sache da, dass der ESC jedes Jahr im Land des Siegers des letzten Jahres stattfindet. Also sprich 2022, dann in Italien, da die dieses Jahr gewonnen haben. Es gab im Laufe der Geschichte immer mal Fälle davon, dass durch verschiedene Gründe, unter anderem Finanzen, es nicht im Land des Siegers stattgefunden hat. Das war zum letzten Mal der Fall 1980. Da hatte Israel 1979 gewonnen, aber die Niederlande hat im Folgejahr dann den ESC ausgetragen. Das ist immer mal wieder passiert, aber seit den Anfang der 80er Jahre halt gar nicht mehr, weil es wirklich eine riesige Ehre ist, den Eurovision Song Contest auch auszutragen und auch das eigene Land zu repräsentieren. Außerdem ist interessant zu wissen, wer macht diesen Eurovision Song Contest eigentlich? Wer richtet den Ganzen aus? Es ist die EBU. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wer ist die EBU?
Das ist die European Broadcasting Union, zu Deutsch Europäische Rundfunkunion.
Da sind alle Länder, die beim ESC teilnehmen, Vollmitglieder, wie Deutschland zum Beispiel, oder auch Großbritannien. Gleichzeitig gibt es auch Länder, die wie Australien nur assoziierte Mitglieder sind, die brauchen eine Gasteinladung sozusagen für den ESC. Deswegen hat Australien bis 2023 jetzt eine Genehmigung beim ESC teilzunehmen. Wären sie aber kein assoziiertes Mitglied, könnten sie auch diese Gasteinladung sozusagen nicht erhalten. Alle anderen Vollmitglieder können selbstständig entscheiden, ob sie beim ESC teilnehmen oder nicht. Auch Teil des Phänomens ESC ist, dass rund 200 Millionen Menschen jedes Jahr zugucken.
200 Millionen? Boah, kann man sich gar nicht vorstellen.
Aus allen Teilen der Welt. Also es wird ja nicht nur in Europa geguckt, es wird ja auch überall anders geschaut. In Ländern wie Australien zum Beispiel hatten sie sich, bevor es im Prinzip Teil des ESCs war, eine riesige Fangemeinde gebildet, die nachts dafür aufgestanden ist und eine riesige Begeisterungswelle da ausgelöst hat für den Eurovision Song Contest. Eine wirklich Hardcore-Gemeinde, die sich das nachts, die Nacht um die Ohren geschlagen hat, um den ESC zu gucken. Ist vielleicht auch Teil des Ganzen, dass deswegen Australien diese Gasteinladung erhalten hat. Wie funktioniert der ESC? Jedes Land schickt einen Künstler, es ist ein Komponistenwettbewerb, das darf man nicht verkennen. Es geht nicht um den Sänger, sondern es geht um den Song. Und dieser wird im Moment von Jurys und Zuschauern bewertet und kriegt sowohl von Jurys einmal Punktzahlen von 1 bis 12. Aber Obacht, es gibt weder 9 noch 11 Punkte, um diesen Abstand zwischen den Top-Platzierungen noch größer zu machen. Und um diese Top-Platzierung des zweiten Platzes und des ersten Platzes nochmal stärker zu würdigen. Am Ende wird das Ganze zusammengerechnet und wer aus Zuschauer- und Jury-Voting die meisten Stimmen und sozusagen die meisten Punkte erhalten hat, der gewinnt den Eurovision Song Contest und der trägt ihn dann auch im nächsten Jahr aus. Das Phänomen ESC.
Womit wir beim Hauptteil wären. Das große Phänomen ESC in wenigen Sätzen erklärt. Wird schwierig, weil es gibt so viel darüber zu besprechen, aber ich glaube, es gibt ein paar große Punkte, die es zu dem Event machen, was es ist und die die Faszination auch rüberbringen.
Unter anderem finde ich, dass man so viele Länder auf eine friedliche Art und Weise zusammenbringt.
Das ist, glaube ich, das Hauptding eigentlich, oder? Das wie aus aller Welt die Delegationen aufeinandertreffen und man eine friedliche Veranstaltung miteinander macht.
Die auch so viele Leute interessiert und die so viele Leute gucken. Wir haben ja vorhin gesagt, knapp 200 Millionen Menschen schauen das Ganze. Das schafft man normalerweise nur bei einer Fußballweltmeisterschaft.
Das stimmt. Es gibt ja ganz wenige Veranstaltungen nur, die das schaffen, so viel Interesse zu wecken und zwar überall auf der Welt. Und die, ja, wie sagt man das? Ich finde ganz besonders, die Stimmung ist das Besondere an dieser Veranstaltung.
Ja, genau, die Stimmung ist das ganz Besondere. Es ist einfach eine super friedliche Atmosphäre, ist nicht nur beim ESC selber, sondern auch bei den ganzen Veranstaltungen, die so vorher drumherum stattfinden, wie Vorkonzerte oder ähnliches. Dass es einfach eine grundfriedliche, fröhliche Stimmung ist, die sich irgendwie auch so weitergibt. Das hat man beim Fußball zum Beispiel nicht. Da ist es eher mehr ein Gegeneinander. Beim ESC ist es eher ein Miteinander. Und ich glaube, das ist eine der wirklich schönen Sachen, die der ESC so mit sich bringt.
Was man ja vielleicht erstmal gar nicht glaubt oder womit man gar nicht rechnet, weil es ist ja auch ein Wettbewerb, um den es sich handelt. Das heißt, theoretisch geht man davon aus, jeder kämpft ja irgendwie gegen den anderen, aber es sind so viele Länder und es ist Platz für so viel Diversität, das empfinde ich immer so, dass jeder zwar das Gleiche tut, ein Lied präsentieren, zu singen, performen, Spaß haben, aber jeder seine kleine Nische auch in dem Wettbewerb findet und solange es dann nicht zur Punktevergabe gibt, dass erstmal ein ganz friedliches Miteinander stattfindet und vor allem die Leute auch Respekt füreinander haben, egal auch woher sie kommen und egal wie es vielleicht auch politisch zwischen den Ländern aussieht. Zu 90% empfinde ich das immer so, dass an diesem Tag dass es diese Grenzen gar nicht gibt, sondern dass man sehr respektvoll miteinander umgeht und dass die Musik, und so soll es ja eigentlich sein, alle dann vereint.
Ja, das ist es im Prinzip, dass die Musik im Vordergrund steht und nicht die Belange der Nation oder irgendwelche politischen Sachen. Das Entscheidende ist die Musik. Und es wird ja auch beim ESC, es ist im Prinzip ja eine Veranstaltung, wo eigentlich jeder Song gefeiert wird. Jeder auf seine Weise, die einem schöne Ballade, die vielleicht toll klingt oder die ein Gefühl transportiert, genauso wie der Gag-Act des Abends, der vielleicht besonders lustig ist oder die nächste Nummer, die zum Tanzen einlädt. Und so wird eigentlich jeder Song gefeiert, durchgehend durch.
Ja, und ganz abgesehen davon, woher er denn kommt. Also ich kann als Zuschauer die Kultur musikalisch total gut aufnehmen und das Politische beiseite schieben. Jeder hat da wahrscheinlich jetzt ein Land im Kopf, wo man denkt so, wow, da würde ich jetzt nicht hin verreisen, weil es da ja tatsächlich Länder gibt, in denen ja katastrophale Zustände sind. Wenn die dann aber uns eigentlich das zeigen, was sie ausmacht, ihre Kultur, ihre Klänge auch, also das ist ja auch vom Musikalischen ein ganz bunter Wettbewerb, dann ist das für ein paar Minuten vergessen. Und das finde ich total schön.
Und es ist ja auch irgendwo der Punkt, dass man ganz häufig gar nicht Fan des eigenen Landes ist. Also mir ist es jetzt schon mehrfach passiert, dass ich gefragt worden bin nach dem ESC, nach schlechtem Abschlagen von Deutschland, von Leuten, die sich da noch nicht so intensiv mit beschäftigen oder mit mir darüber noch nicht so viel gesprochen hatten, die dann sagten so, und war der Abend denn trotzdem schön? Und ich sage, natürlich, der war klasse, aber Deutschland ist doch so weit unten gelandet. Und ich sage, das ist ja völlig egal. In der Regel ist nicht der Song des eigenen Landes der Lieblingssong, sondern es ist dann der Song vielleicht aus dem Land, wo du es vorhin erwähnt hast, wo man gar nicht hinreisen würde, weil man sonst aus politischer Sicht oder sonstigen total uninteressant findet, dann ist man Fan dieses Landes für den Moment. Und dann hat man etliche Länder, finde ich, in jedem ESC, wo man dann so sagt, so, oh, der Song ist richtig toll, auf den fieber ich hin, wenn er kommt. Und es ist ein Feiern jedes Songs irgendwo. Den einen vielleicht ein bisschen mehr, den anderen ein bisschen weniger. Aber man ist nicht wie im Fußball, dass man hofft, oh, hoffentlich schießen die kein Tor, oh, hoffentlich wird deren Auftritt schlecht.
Ja, richtig. Der Unterschied ist auch, ich meine, ich bin jetzt nicht so ein großer Fußballfan, aber vielleicht stimmst du mir zu, wenn man da verschiedene Vereine oder Länder spielen sieht, dann sehe ich selten Menschen, die ein Deutschland-Trikot anhaben und sagen, boah, der Spanier, der hat aber ein richtig gutes Tor geschossen, sondern man ist eher immer mit so Scheuklappen auf sein Land fixiert. Und das weicht beim Eurovision Song Contest Gott sei Dank auf. Also man applaudiert für die israelische Diva, die angetreten ist. Man weint mit dem Mädchen aus Georgien, was gerade auf dem Sofa sitzt und hofft, ins Finale gewählt zu werden. Also irgendwie, die Länder sind nicht egal, aber man guckt auch viel auf die Menschen und es ist eine ganz emotionsgeladene Veranstaltung, bei der ich vielleicht auch so ein bisschen auf mein Land gucke, aber auch ganz viel Mitgefühl entwickeln kann für die Kandidaten, weil es nicht nur ein Land ist, sondern tatsächlich auch Interpreten, für die man ja mitfiebern kann.
Das ist es ja irgendwo. Dieses Zwischenmenschliche, dass man für den Kandidat, die Kandidatin oder die überhaupt eine Band oder irgendwas, dass man da mitfiebert, dass man hofft, die wirken einem sympathisch, oh, hoffentlich kommen sie ins Finale oder hoffentlich schneiden sie gut ab, weil die einfach sympathisch wirken, egal wo sie herkommen, egal wie sie aussehen und egal was für sie für Musik machen. Hauptsache mir gefällt es irgendwo und bei mir kommt irgendwas an. Dann ist wirklich völlig egal, wo sie herkommen. Ich glaube, das schafft nur der ESC, dieses Gefühl. Wo es dann wirklich klar um Länder geht, nicht nur um einen Wettbewerb wie sonst diese Musikshows, wo es zwar auch egal ist, wie man aussieht oder sonstiges, aber wo noch ein klarer Bezug da ist, derjenige tritt für Deutschland an, der tritt für Russland an und der vielleicht für Belgien. Und dann dieses Wettbewerb, dieser Wettbewerbscharakter, dass man den vergisst während der Show komplett.
Das sehe ich genauso. Also ich vergesse auch ganz schnell, auch wer kommt aus welchem Land, sondern für mich ist das immer eher, wow, der ist besonders mutig, der macht eine besonders gute Performance. Also weg von diesem Ländergedanken und jeder wird einzeln bewertet. Man kann die Teilnehmer auch kaum miteinander vergleichen, weil tatsächlich von der Diva bis zum bunten Vogel ja so unterschiedliche Menschen auf der Bühne stehen, dass man sie gar nicht vergleichen kann. Das ist wie wenn Deutschland im Fußball gegen die spanische Handballmannschaft antreten würde. So kann man es vielleicht vergleichen, weil es nämlich gar nicht zu vergleichen ist.
Ja, das stimmt. Aber es ist dann ja wirklich so, dann sagt man, da war aber die Stimme so prägnant und so toll, dass ich das trotzdem vielleicht, also wenn es im Endeffekt zur Punktevergabe geht, aus meinem Geschmack mir besser gefallen hat, als vielleicht der Auftritt, der jetzt vielleicht da technisch eine Innovation hatte. Und im nächsten Jahr kann es genau andersrum wieder sein, wo ich sage, oh, diese technische Innovation, dieses Staging auf der Bühne, das war viel besser als noch diese stimmliche Performance. Also es ist wirklich immer ein Unterschied von Jahr zu Jahr, von Auftritt zu Auftritt. Man vergleicht zwar irgendwie am Ende schon irgendwo so ein bisschen, aber trotzdem ist es einfach eine große Party. Eine große Show.
Es ist eine große Party und da kommen wir vielleicht zu dem nächsten Aspekt, warum das so ein großes Phänomen ist. Wenn, egal ob man sich dann nachher diesen Sampler auf Spotify anhört oder der Schnelldurchlauf in der Show, es ist zumindest bei uns und mit den Leuten, mit denen wir auch den ESC immer gucken, auch dann wirklich völlig egal, wer woher kommt. Es wird jedes Lied irgendwie gefeiert. Jedes Lied kann man am Ende einer ESC-Saison mitsingen. Jedes Lied hat einfach irgendwas Besonderes und jedes Lied gehört dazu. Also es ist eine sehr inklusive Veranstaltung. Man käme nie auf den Gedanken, irgendein Lied zu skippen auf seiner Playlist, weil man hört es sich an, weil es dazugehört.
Genau. Also das ist ja diese Sache. Ich möchte jeden Song kennenlernen. Ich möchte jeden Song hören. Und der eine gefällt mir vielleicht ein bisschen besser als der andere. Aber das ist ja auch normal. Und das ist auch egal, dass es so ist. Für mich. Das gehört dazu. Ich muss jeden Song gehört haben. Und in jedem Song versuche ich ja auch irgendwas Schönes dann zu finden.
Und ich weiß ganz genau, es gibt Songs, die gefallen mir nicht. Die gefallen aber den anderen, die an dem Samstag im Mai auf meinem Sofa sitzen und mit mir zusammen die Veranstaltung gucken. Und das ist eigentlich das mit eins der größten Phänomene an dieser Sendung, wenn wir da gemeinsam sitzen und jeder hat einen anderen Bezug zum ESC. Wir machen daraus ja immer eine große Party. Also es gibt Getränke aus den jeweiligen Ländern, es gibt Dekorationen noch und nöcher, alle Leute fiebern in unserem Umfeld auf diesen Tag hin. Manche sind per Telefon oder per WhatsApp zugeschaltet und wir sitzen mit, was weiß ich, 6 bis 10 Leuten dann da und es ist mucksmäuschenstill bei den Auftritten und wir gucken uns das gemeinsam an. Und der eine hat vielleicht noch gar nichts gehört, sondern kommt einfach nur zu diesem Datum zu uns aufs Sofa. Wir fangen ja im Januar meistens schon an, uns mit dem ESC in einer schon fast ungesunden Art und Weise zu beschäftigen, weil es so ein großes Hobby ist. Und wir sitzen da alle, jeder hat irgendwie eine andere Vorkenntnis und wir genießen den Abend zusammen. Und das ist möglich beim ESC, weil du ihn über Jahre, über Jahrzehnte verfolgen kannst, ein richtiger Fan werden kannst oder ihn nur situativ einmal im Jahr genießen kannst. Trotzdem kann man zusammen Spaß haben.
Genau, das ist ja auch wirklich ein riesiger Teil dieser Faszination daran. Du kannst den ESC zum ersten Mal gucken, oder wirklich der Hardcore-Fan sein. Und du kannst trotzdem, beide können trotzdem gigantisch tollen Abend irgendwo haben. Und das und auch zusammen gucken. Nicht nur einzeln selber, sondern auch zusammen gucken. Und jeder hat wirklich einen tollen Abend. Und ich finde, das ist auch Teil der Faszination.
Das stimmt. Man hört es so oft und es ist auch wahr. Musik vereint einfach die Menschen, gerade an solchen Abenden. Jeder profitiert auch vom anderen. Man guckt es gemeinsam, man hat Spaß bis tief in die Nacht. Wir können ganz oft den Leuten erklären, warum ist das jetzt gerade so? Warum jubeln die Leute besonders laut oder was ist im Vorfeld gelaufen? Und wir haben vielleicht Leute, die kennen sich nicht so aus, die haben aber eine ganz neutrale Meinung zu Titeln, die da laufen. Und klären uns manchmal auf, nee, das, was du hörst, ist gerade nicht toll, das ist ein ganz furchtbarer Auftritt, das hören wir manchmal gar nicht mehr, weil wir so verliebt in den Interpreten oder in die Geschichte des Songs sind.
Ja, man hat sich manche Dinge dann als Hardcore-Fan dann irgendwann zu schön gehört und nimmt dann, weil man es selber so toll findet, das dann gar nicht mehr wahr. Und derjenige, der dann von außen kommt, hat dann nochmal eine viel neutralere Sicht auf das Ganze.
Und klärt einen dann auf, wenn man nach dem dritten Glas Wein bei der Punktevergabe sich wundert, warum keine Punkte kommen. Mhm.
Genau. Aber gleichzeitig kann man dem neutralen Fan manchmal auch schon sagen, oh Deutschland, das wird dies Jahr was, ne? Und dann kann man manchmal schon so ein bisschen im Vorfeld die Enttäuschung wegnehmen und sagen, nee, das wird dies Jahr nichts. Das ist aus den und den Gründen für vordere Plätze völlig irrelevant. Und die Leute sagen, das kann man doch gar nicht vorher sagen. Doch, bei vielen Songs kann man das in der Regel. Sache ist ja auch beim ESC, finde ich, dass jeden Menschen, den du fragst, der den ESC schon mal gesehen hat, die irgendeine Erinnerung vom ESC erzählen kann. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich mich erstes Mal bewusst an Ende der 90er erinnern kann, an Gildo Horn. Der auf der Bühne herumgesprungen ist, dass es vorher, soweit ich weiß, Diskussionen darüber gab, dass er nicht überall rumspringen durfte, es aber trotzdem gemacht hat, an dieses Geländer gesprungen ist, gesungen hat, sehr skurril irgendwie aussah mit seinem Anzug, diesen, den er da anhatte. Ganz prägnant, müsst ihr euch die Bilder mal anschauen. Und seinem halbschütternden, langen Haar irgendwo und irgendein Song auf Deutsch gesungen hat. Das war für mich, wo ich jung war, zumindest sprachlich hat man es verstanden, was er gesungen hat, dann ganz faszinierend. Und dann hat er 3x12 Punkte gekriegt. Ich weiß es noch, eigentlich hatte ich mit meinen Eltern ausgehandelt. Ich darf nur gucken, bis Gildo Horn kommt. Der war in der ersten Hälfte dran. Hab's dann irgendwie geschafft, dass ich die Punktevergabe auch gucken durfte, zum Teil zumindest. Muss aber auch gleichzeitig sagen, ich konnte mich nicht an den Sieger erinnern. Also ich muss das nachgucken, dass in dem Jahr im Endeffekt Israel das Ding gewonnen hat.
Also hast du schon relativ früh angefangen, in den 90er Jahren dich mit dem ESC zu beschäftigen, beziehungsweise ragt die Erinnerung bis dahin.
Ja, aber dass Dana International gewonnen hat, war für mich einfach nicht präsent mehr. Also das kann ich nur noch aus dem Nachlesen. Klar kenne ich Dana International und ihren Song, aber die Erinnerung war nicht da, dass ich diesen Song habe gewinnen sehen. Das war es dann erst bei den Olsen Brothers ein paar Jahre später. Das war ganz prägnant für mich, diese zwei älteren Herren mit den Gitarren auf der Bühne, diesem besonderen Ton in der Stimme und diesem super melodischen Song, dieses Fly on Wings of Love. Da habe ich erst mal bewusst den Sieger mitgekriegt.
Also mir geht's da ähnlich. Ich weiß von meiner ersten ESC-Erinnerung, die hat auch nichts mit dem Sieger zu tun, sondern mit dem deutschen Beitrag, ähnlich wie bei dir. Das muss im Jahr 2002 gewesen sein. Da ist Corinna May angetreten für Deutschland mit dem Lied I Can't Live Without Music. Und ich war total fasziniert, weil eine blinde Sängerin für Deutschland angetreten ist. Und auch ich habe verhandelt, wie lange ich gucken darf. Ich glaube, ich durfte auch bis zum Ende gucken, aber die Punktevergabe war damals noch extrem lang und aufwendig. Ich habe es nicht geschafft, bis zum Ende durchzuhalten, fand aber den Auftritt von Corinna May total spannend. Und im Jahr darauf, da habe ich mich auch mit dem Sieger beschäftigt. Da hat die Türkei gewonnen. Sertab Erener, eine türkische Diva, die mit Tänzern auf der Bühne stand und eine unheimlich gute, aufwendige Performance geliefert hat. Every Way That I Can hieß das Lied und es war auch nachher auf einer Bravo Hits oder Just The Best CD von mir drauf und ich habe mich ganz, ganz viel mit diesem Lied beschäftigt und war so fasziniert von den orientalischen Klängen und von der Bühnenshow auch. Das hat mich total in den Bann gezogen. Das ist meine wirkliche Erinnerung, meine wirklich erste Erinnerung an einen ESC-Sieger. Das war total schön.
Auch ein toller Song, muss man sagen.
Ja, bis heute noch einer meiner Lieblings-ESC-Songs. Kann ich auch immer noch auswendig.
Und ich glaube, diese Erinnerung, die hat jeder irgendwo, der den ESC irgendwann mal gesehen hat. Jeder kann dir irgendwie eine Geschichte erzählen, was seine erste Erinnerung vom ESC so gewesen ist. Manchmal auch die einfach des letzten Jahres, dass jemand den ESC zum ersten Mal gesehen hat und dann daraus erzählen kann. Aber bei vielen anderen TV-Shows, Sendungen oder sonstiges kann sich keiner mehr dran erinnern. Aber der ESC ist einfach sehr prägnant. Das ist auch das Tolle daran.
Ich glaube auch, dass jeder, der so ein bisschen Interesse an dieser Veranstaltung hat, irgendwo eine prägnante Erinnerung hat. Und lieber Hörer, falls es Hörer gibt, wir wissen es ja nicht, vielleicht eine schöne Möglichkeit, uns das mal zu sagen, sind die sozialen Netzwerke. Wir sind auf Instagram, auf Facebook und auf YouTube. Vielleicht mögt ihr uns die ein oder andere Geschichte mitteilen, eure ersten ESC-Erlebnisse.
Ja, auf jeden Fall sehr spannend, wenn ihr das machen würdet.
Sucht uns mal unter Eurovision Podcast. So, und wir sind fast am Ende unseres ersten Podcasts angelangt. Wie gesagt, 12 Folgen haben wir für euch vorbereitet und wir würden euch gerne noch einen kleinen Überblick geben, mit was wir uns denn wohl beschäftigen. In der nächsten Folge, wenn ihr mögt, schaltet doch wieder ein, beschäftigen wir uns mit dem Eurovision Song Contest im Wandel der Zeit. Von den 50er Jahren bis ins 21. Jahrhundert beschäftigen wir uns mit allem, was sich verändert hat.
Dann als nächstes wollen wir euch die Teilnehmerländer des ESC noch näher bringen. Wir wollen auf jedes Land von Andorra bis Zypern einmal eingehen und euch über die Historie der Länder beim ESC informieren und gleichzeitig auch über den aktuellen Stand. Was macht das Land so besonders? Was sind Charakteristika, die das Land immer wieder hervorbringt? Und was ist die Faszination auch an jedem Land?
Ganz intensiv wollen wir uns natürlich einmal mit Deutschland beim ESC beschäftigen. Dafür haben wir eine eigene Folge vorbereitet.
Als nächstes wollen wir uns auch nochmal die sogenannte ESC-Bubble angucken, in der die Hardcore-Fans sozusagen von Dezember bis Mai irgendwo leben, aber auch Künstler in dieser ESC-Bubble sind. Dass es da teilweise richtige Stars auch gibt in dieser ESC-Bubble, die sonst auf der Straße sonst keiner erkennen würde.
Es gibt tatsächlich Lieder und Interpreten, von denen weiß man gar nicht mehr, dass sie mal beim ESC waren. Damit beschäftigt sich unsere Episode Das war mal beim ESC.
Dann im Dezember, wenn Corona es zulässt, fahren wir zu einem Konzert nach Amsterdam, bei dem verschiedene ESC-Größen auftreten und wir wollen euch detailliert von diesem Konzert dann berichten.
Und zum Schluss in Folge 12 gibt es, wir haben heute damit schon angefangen, aber es gibt noch tausende mehr, unsere ESC-Highlights für euch.
Anspieltipp.
Wir haben eine Spotify-Liste für euch vorbereitet. Wir sprechen in unseren Podcasts immer mal wieder über Lieder. Vielleicht kennt man sie, vielleicht kennt man sie nicht. Wenn man sie nicht kennt, gar nicht schlimm. Einfach unsere Spotify-Liste aufrufen und hören. Unter Eurovision findet ihr auf Spotify eine entsprechende Liste. Und die wollen wir auch heute füllen. Johannes, was ist denn dein Lied, was da reinkommt?
Mein Lied für diese Folge ist Fly on the Wings of Love von den Olsen Brothers. Das ist meine erste prägnante Erinnerung des Siegersongs, wie ich es vorhin erwähnt habe. Also wirklich ganz weiche Stimmen, aber auch irgendwie besondere Stimmen dieser zwei Brüder mit Gitarren unterlegt. Und wirklich ein super melodischer Song. Hört da mal rein.
Dann steuere ich einen weiteren Gewinnersong hinzu, nämlich, auch darüber sprachen wir, Every Way That I Can von Sertab Erener aus dem Jahr 2003, Gewinnerlied der Türkei. Wir wünschen ganz viel Spaß beim Hören.
Dann danken wir euch schon mal fürs Zuhören.
Ich freue mich auf die nächste Folge und wir beschließen unseren Podcast mit einem Zitat von einem Lied, das wir auch heute erwähnt haben. I can't live without music, denn ohne Musik geht es nicht.
Folgt uns auf YouTube,
auf Instagram
und auf Facebook.
Oder schreibt eine Postkarte.
Bis dahin.
Auf Wiederhören. Thank you.